Und er hat dort noch gemeint, das Urtrauma, also wenn man den Sexualakt von den Eltern sieht, dann gebe ich das eine Störung. Das hat in seine Zeit hineingepasst, wo man einerseits puritanisch war und dass die Sexualität ein bisschen verdrängt war. Auf der anderen Seite, in der High Society, war man sehr frei gewesen, punkt der Sexualität. Aber er hat aus dem dann eine Störung gemacht. Und aus dem hat er dann auch das herausentwickelt, dass die Kinder quasi sexuelle Wünsche haben, also Ödipus und Ödipus-Komplex, also dass ein Mädchen seinen Vater will und eine Mutter ein Mädchen seinen Vater und ein Sohn seine Mutter. Und dabei ist in aller Zeit auch wie jetzt natürlich auch sexuellen Missbrauch von den Kindern. Und es ist nicht das Kind, das etwas Sexuelles von seinen erwachsenen Eltern hat wollen, sondern eher umgekehrt. Und am Anfang, man sagt, er hat das am Anfang sogar so gesagt, und dann von der Gesellschaft her hat er das nicht dürfen und hat er alles umgekehrt. Und dann hat man alles im Kind in die Schuhe geschoben, dass das Kind solche Vorstellungen hat. Ist eigentlich verrückt. Und zu den neurotischen Störungen gehört dann hat man gesagt, neurotische Depression als Gegensatz zu der psychotischen Depression, die wir heute Morgen ein bisschen davon hatten. Und die Neurotiker funktionieren noch im Alltag. Ein bisschen zwanghaft sein ist auch hilfreich. Dann ist man super korrekt, verantwortungsvoll etc. Wenn es zu viel wird, dann wird man wieder behindert. Und in dem Sinn ist, wenn man eine neurotische Störung diagnostiziert hat, die Person funktioniert noch. Psychotiker, die funktionieren ja nicht mehr. Die haben dann eine falsche Wahrnehmung, verhalten sich komisch. Also die funktionieren nicht mehr in der Gesellschaft. Und dann hat man zwischen Neurotiker und Psychotiker hat man dann den Borderline gemacht. Und eigentlich kommt die Bezeichnung Borderline, sie sind zwischen neurotisch und psychotisch. Das ist eigentlich eine ganz komische Beschreibung. Da hat sich halt wieder einer profiliert. Ich glaube, es war der Cohen. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall. Und man sagt dann, Borderline-Persönlichkeitsstörungen, die funktionieren zu gut, als dass sie die Schonhaltung bekommen, die Psychotiker bekommen. Und sie funktionieren schlecht, also schlechter als die normalen Neurotiker. Also sie passen eigentlich nie rein. Sie bekommen keine Schonhaltung, so wie Psychotiker das bekommen. Und man kann aber nicht das von ihnen verlangen, wie man von den normalen funktionierenden Neurotikern kann verlangen. Und darum hat er gesagt Borderline. Also sie gehen hin und her zwischen halber funktionieren. Und die ist typisch für das. Die funktioniert sehr gut. Also so. Im Sinn noch. Aber natürlich mit Medikamenten auch. Also sie hat ja Opiat. Und also Borderline funktionieren nicht so schlecht, als dass sie Schonhaltung bekämpfen von der Schizophrenie. Und sie funktionieren nicht so gut wie die anderen Neurotiker. Und darum fallen sie immer zwischen Stuhl und Bank. Und therapeutisch hat man damit gemeint, man könne gar nichts mit ihnen machen. An sich sind die eben stecken geblieben in der Pubertät. Und verwendet dann aber Pubertätsverhalten recht geschickt. Im Gegensatz zu den Psychotikern, die pubertieren auch, aber die haben überhaupt gar nicht im Griff. Also die können es nicht einsetzen. Mit denen macht es einfach. Also die sind weniger kontrolliert. Jetzt, Persönlichkeitsstörung entwickelt sich eigentlich immer. Ich sage, wie ich heute Morgen gesagt habe, während der Pubertät. Also wenn ein Mensch nicht genügend gutes Umfeld um sich herum hat, mit dem er sich auseinandersetzen kann und das Umfeld standhaft ist, und das Pubertieren, das himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt und all das Freche zulässt, dann kann er keine stabile Persönlichkeit entwickeln. Und man redet damals von diesen Persönlichkeitsstörungen, als ob sie das einfach in der Wiege mitgebracht haben, aber das stimmt nicht. Und ich sage eben, hinter der Persönlichkeitsstörung, also jetzt der Borderline-Persönlichkeitsstörung, stecken eben häufig bei Frauen starke Temperamente, also ADHSler, die zu streng behandelt worden sind. sodass sie nicht haben können zu sich stehen. Sie haben sich dann angepasst, aber dort, wo sie wieder aus der Form gehen, tun sie dann blöd. Und das wegen dem Schneiden. Ja, viele schneiden sich. Und das passiert immer in dem Moment, wo sie emotional in eine wahnsinnige Erregung kommen. Und es gibt ja auch ein Buch, erst wenn das Blut fließt, dann werde ich wieder ruhig. Und sie tun ihre starke Emotionalität im limbischen System, das man hier aufzeichnen kann, die tun sie ableiten mit einem körperlichen Schmerz. Also sie sind so außer sich und schneiden sich dann und dann werden sie ruhiger. Die, die nicht ableiten können, wenn sie so außer sich sind, die trüllen dann durch und sind psychotisch. Und Borderline-Persönlichkeitsstörungen, sie können auch zeitweise kurz psychotisch werden, aber sie bleiben nicht hängen durch. Und Psychotiker, die bleiben dann hängen. Warum der eine hängen bleibt, der andere nicht, das sind natürlich viele andere Faktoren noch. Aber so kann man ein bisschen beschreiben, um was es geht. Und man lernt dann Skills, also anstatt dass sie sich schneiden, können sie sich andere Reize zusetzen, zufügen. Und da können sie Tabasco-Soße essen, Meerrettich. Man kann sich auch ein Gummibändchen anlegen, das man dann da so schnallt, aber ohne dass es einem schneidet. Also irgendetwas machen. Und in der DBT, also Dialectic Behavioral Therapy, da lernen sie dann lauter so Skills. Ich persönlich gehe eher vorne dran, also ich probiere eher herauszufinden, was hat dich so verletzt, was hat dich so hässlich gemacht und schaue dann, dass sie sich schützen können, dass sie nicht so verletzt werden. Aber das Skills-Training ist nicht schlecht. Hol mal schnell das in die Hülle. Also wenn die Emotionen hier im limbischen System überlaufen, also System Overflow, die Emotionen überlaufen, beim Psychotiker geht dann System Overflow ins Hirn rein und das geht zusammen, der Computer bricht zusammen. Beim Zwanghaften geht es hier rein und man fängt es ab mit Zwang. Und sie macht jetzt mit Opiat. Also sie tut sich mit Opiat beruhigen. Die Magersüchtigen, die fasten. Und wenn man fastet, kann man auch nicht mehr so aggressiv sein. Also die machen eigentlich ein Friedensfasten. Die wollen ja eigentlich brave Mädchen sein, können das aber nicht und dämmen sich dann ab mit dem Fasten.
Also es ist ja noch lustig, wenn man so auf die Essstörungen. Also jetzt kann ich mir das gut vorstellen, eben, was so Grundsymptomatik ja. Mhm. Wenn ich so zurückdenke an so viele Jahre, also, und ich die Mädchen so zum Teil kenne, haben sie dir aufgefallen durch ihr kontrolliertes
Verhalten? Ja, sehr kontrolliert. Ja.
ADHS, oder es ja, hat mich jetzt da
nicht angetötet. Es ist eben ein ADHS, das sich überkompensiert. Also es gibt viele ADHSler, die Zwangsstörungen entwickeln. Also die entwickeln Zwangsstörung als Kontrolle von ihrer Zerstreutheit. Ja, aber das sagen ADHSler selber.
Und das sind ADHS, nicht ADS?
ADHSlerinnen, ja. Ja. Was hypermotorisch ist. Ja. Ja. Oder die machen, also die Aufmerksamkeitsstörung macht ja auch Fehler. Also, man passt auf einen nicht mehr auf. Sobald, das ist einer von den Tests. Man muss immer das Gleiche machen. Und am Anfang macht man es noch richtig. Und mit der Zeit gibt es immer mehr Fehler. Und sie wissen das, dass ihnen mehr Fehler passieren. Und dann tun sie sich vermehrt kontrollieren. Und das kann bis zu einem Kontrollzwang kommen.
Meistens habe ich die Mädchen aber auch kognitiv stark.
Ja, ja. Viele sind sehr intelligent.
Also Gymnasiastinnen.
Ja. Auf jeden Fall.
Also, ja, was ist für
mich wirklich ein Problem? Durch ihr Schnellen haben sie oft eine schnelle Auffassungsgabe. Die ADHSler haben oft eine schnelle Auffassungsgabe. Und da sind sie schnell, da können sie schnell lernen. Sie haben es gerade, es hat viele Intelligente darunter. Wenn sie dann länger müssen lernen müssen, dann haben sie keine Sitte. Und dann müssen sie dann Ritalin nehmen, um dranbleiben zu können. Die ADHSler, die tun manchmal ein bisschen langsamer prozessieren. Und die dürfen wir dann nicht stressen. Dann sonst fällt man sie aus dem Gleis. Und schneiden ist, um die Emotionen oben abholen. Mhm. Also, über den körperlichen Schmerz tut man hier ableiten. Und man tut sich dann immer über das Schneiden, weil ärgern oder ja, will das verhindern. Und das hat eigentlich keinen Sinn. Schlussendlich müssen sie lernen, mit ihren Emotionen umzugehen. Und das Wichtigste ist, sie müssen lernen, wahrnehmen, wenn sie verletzt werden und dann andere Wege finden als mit Schneiden oder mit Suchtmitteln. Also Suchtmittel ist natürlich eine andere Methode, um die Emotionen zu dämpfen. Und doch als Haschisch, das hat auch so etwas drin, das ähnlich wie Valium wirkt. Und in dem Sinn sind sie dann ruhiger. Opiat natürlich sowieso. Crack, also Kokain, wirkt eher, dass sie stimuliert werden und dann besser fokussieren können. Also das verwendet dann oft der Ritalin. Ja. Ist das so ein bisschen beantwortet?
Aber es stimmt dann auch so die Aussage, dass alle, die sich ritzen, ein Borderline-Problem haben?
In der Regel tut man sie an der Borderline, ja. Ja. Ja.
Und es war auch ein bisschen eine
Modeerscheinung,
oder?
Wie?
Eine Modeerscheinung. Also man soll
nicht ja, sagen, klar.
Also ein paar von diesen Mädchen haben gesagt, die ritzen sich einfach, wie es trennt ist.
Ich glaube, ja, in der Pubertät
schon. Er hat nur so ein Gespür für das.
Später nicht mehr, dann geht es weg.
Mhm. Also wenn sie in der Pubertät ist, ist es mal aus, also vielleicht, oder nicht?
Wie meinen Sie?
Dass man sich einmal in der Pubertät mit den, wie sie in der Klasse haben, über die, drei, vier haben sich mit dem Zirkel lang so ein Haar auf die Hand gestellt.
Aha, das wäre ja nicht Borderline, nein. Nein, 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 nein.
Ja, das ist ja richtig alles.
Ja. Und Tätowierung ist ja dann etwas.
Ja.
Heutzutage sind ja sehr viele tätowiert. Und ja. An sich ist natürlich, Tätowierung ist eine kunstvolle Selbstritzung. Also ja, das macht sich dann etwas fremd. Aber es wird auch gemacht, zum Teil wegen dem Schmerz, um den Schmerz auszuhalten.
Ja.
Und man leitet den Schmerz ab in das Körperteil, weg vom Hirn, weg von der Seele. Ja. Und die hat jetzt noch, gibt viele Möglichkeiten, die hat jetzt noch Morbus Crohn. Also der ist ihr emotionales System überläuft. Es geht runter, also Vagus und Sympathikus, also die beiden Nervenzentren sind ja da im Stammhirn. Und wenn die da ein Durcheinander macht zwischen Vagus und Sympathikus, dann gibt es dann eine Krankheit im Darm. Und das heutzutage wird ja jetzt die Darmflora untersucht und alles Mögliche. Und dann gibt es eine Veränderung auch im Darm. Und ich sage dann, die
Epigenetik?
Ja, ja, das wäre dann epigenetisch. Ja, könnte man sagen, ja. Ja, genau. Und sobald natürlich das Milieu im Darm verändert wird, wachsen andere Bakterien etc., gibt es das Durcheinander. Und dann wird dann da die eigene Schleimhaut angefressen. Und dann redet man dann von Autoimmunkrankheit. Aber bei der Autoimmunkrankheit geht ja auch das Immunsystem auf das eigene Körper los, also auf die eigene körpereigene Eiweiß. Und das ist eigentlich dann ein Kampf gegen sich selber. Und wenn so ein Hirn nicht genügend Auslauf hat, sondern sehr eingegangen wird, dann gehen alle Emotionen ins Körperliche. Und bei der ist das so. Und darum müssen wir fragen, wie die Mutter dann war und wie das war als in der Jugend, etc., etc. Und so hat man dann das Körperliche und das Psychische miteinander. Ich habe eine jetzt, die ist ein ganz sensibles ADHS-Kind. Ja, zum Teil mehr nur ADS. Und ihre Mutter ist ein Raubautz. Und die hat sich so fest zurückgenommen und hat dann probiert, sich so in den Griff zu bekommen, wie ihre Mutter das hat mit Sport und Zeugs und Sachen. Und die ist zu einem totalen Erschöpfungszustand gekommen, wo die Hypophyse zu viel Stresshormon ausgesandt hat, bis zu einer Nebenniereninsuffizienz. Ja, und das kommt natürlich über die Hypophyse. Also das geht dann zu Nebennierenrinde, Cortison, Adrenalin etc. Und der ganze Körperhaushalt kommt durcheinander. Und da tun sie jetzt auf Körperebene schauen sie das alles an. Das geht bis in die Zellen rein, dass die dann nicht mehr recht funktionieren. Und das war eine sehr energetische, eine bewegliche, sportliche. Und die ist bis zum Punkt gekommen, wo sie nicht mal mehr einen Spaziergang machen konnte. Und dann sagt man Depression, dann gibt man Antidepressiva. Aber die muss zuerst oben runterkommen und sich eine Zeit lang erholen. Und dann wird oft nicht verstanden, was mit denen läuft. Dann fühlen sie sich nicht verstanden, sind hochsensibel und laufen von Arzt zu Arzt und sind immer enttäuscht. Und wenn man dann aber sagt, ja, ja, das ist das, dann auf einmal ja, wird es dann wieder ruhiger.
Ja, aber ich meine, man kann heutzutage sogar in der Sonntagszeitung über so Themen ganz viel lesen.
Ja, ja.
So einen Menschenverstand, ohne dass man Medizin...
Stimmt, sie haben recht.
Ja,
sie haben recht.
Wieso funktioniert denn das alles immer noch so, wie es ist?
Wir Ärzte sind lauter Fachidioten. Also, ein Fach. Wir sind ja sehr spezialisiert. Und es fehlt an ganzheitlichem Denken. Die Homöopathen, die denken wieder ganzheitlich.
Ja, die sind genau auf ihrem
Stück. Ja, die können je nachdem fast ein bisschen ineinander esoterisch abfahren.
Ja.
Mhm. Ja, wahrscheinlich der Durchschnittsmensch ist vernünftiger denkend als wir Mediziner. Wenn man halt, es gibt so viel Wissen und da kann man nicht mehr in allem gut sein und dann bleibt man da bis im Einzelwissen. Und das müsste man eigentlich wieder zusammensetzen. Aber das macht nicht jeder. Aber Sie setzen jetzt bei Ihrer da.
Ja, mir ist Morbus Crohn gerade bewusst gesehen. Das ist eben eine Autoimmunerkrankung, dass das miteinander zusammenhängt.
Das hängt mit der Psyche zusammen. Ja. Und heute wird ja Immunopsychologie, also als Fach kommt alles. Nur müssen es dann die einzelnen Leute noch zusammensetzen.
Es ist ja auch die ganz verschiedenen Formen von